Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen und weil sie mitunter dabei Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Uns interessiert, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, wie sie Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
Gudula Merchert-Werhan,
Katharina Euken
und Marlene Nebelung.
Herzlich willkommen, Begunia de la Marta. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit hast für uns, dass du heute hier bist.
Ich danke euch für die Einladung, freue mich auch riesig, heute bei euch sein zu dürfen.
Ja, sehr schön. Du bist internationale Rechtsanwältin und als solche auch in Berlin tätig gewesen. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen einer Veranstaltung. Und da habe ich schon von dir erfahren, dass du eben in diesem Beruf, in diesem Kontext, als du Mutter geworden bist, festgestellt hast, dass es wahnsinnig schwierig war, weiter im Beruf zu bleiben, weswegen eine Idee entstanden ist, nämlich die Idee, Frauen Alia zu gründen. Und das fanden wir sehr spannend. Einerseits, dass es da so eine biografische Vorgeschichte gibt und andererseits eben das Engagement, das aus diesem selbst etwas erleben, was irgendwie nicht gut funktioniert, beziehungsweise wirklich schwierig war, die Initiative entstanden ist, etwas zu machen, das es vielleicht auch anderen einfacher macht. Und genau das ist was, was wir gerne mit dir angucken wollen würden, diesen Weg, den du da gegangen bist, um eben Frauen Alia zu einer Gesellschaft zu machen, die Chancengleichheit in der deutschen Gesellschaft und in Unternehmen fördern will und die Integration von Frauen mit internationalem Hintergrund, so ist bei euch nachzulesen,
richtig,
auf ihre Fahnen geschrieben hat und sich zum Ziel gesetzt hat. Ja, was uns sehr interessieren würde, wäre eben, was du jetzt neben diesen Fakten, neben diesem Formalen wichtig findest, was wir und unsere Hörerinnen über dich wissen sollten.
Ja, wie du gesagt hast, ich bin Rechtsanwältin und dann, ich komme sprunglich aus Spanien. Meine Wurzeln liegen im Südspanien, Andalusien, zwischen zwei Städten, Sevilla und Cádiz. Von meinen Eltern und Familie habe ich tiefe Wurzeln bekommen, die mir im Alter von 23 Jahren eine lange Reise mit starkem Flügel ermöglicht haben. Und seitdem läuft die Reise, die mich durch verschiedene Länder der Welt gebracht hat und mir auch Begegnungen mit tollen Menschen aus allen Kontinenten der Welt geschenkt hat. Die Reise hat mich im 1999 nach Berlin gebracht und seitdem wohne ich hier, arbeite ich hier und wie ich auch, euch auch gerade erzählt habe, fühle ich mich auch Berlinerin.
Genau.
Sehr schön. Ich bin vom Herz auch.
Und das, was ja auch total interessant nochmal zu hören ist, ist so diese Identität mit der Stadt, die ist da, obwohl es Schwierigkeiten gab für dich tatsächlich beruflich das so zu realisieren, was dir wichtig war. Vielleicht gehen wir da mal straight to the point. Du hast als Anwältin hier angefangen zu arbeiten. Was ist dann passiert? Ich habe das ja so ein bisschen eben schon angerissen, aber vielleicht kannst du uns die Geschichte tatsächlich nochmal erzählen.
Ja, was ist passiert ist, dass im 1999, wie gesagt, kam ich nach Berlin. Ich habe vorher in Brüssel gearbeitet, in einer großen Kanzlei. Und ich kam nach Berlin und dann habe ich so 3 Monate nach meiner Einkunft auch bei einer großen Kanzlei angefangen zu arbeiten. Es war eine internationale Kanzlei. Die Kanzlei wurde von einer anderen Kanzlei so übernommen. So insgesamt war ich 8 Jahre da. Am Anfang war für mich irgendwie schockierend die mangelnde interkulturelle Offenheit, die ich in Berlin erlebt habe. Wie gesagt, ich kam aus von Brüssel, wo klar alles sehr, du bist ständig in einem internationalen Bereich unterwegs, sowohl privat als auch beruflich. Und als ich nach Berlin kam, hatte ich mir gedacht, dass die Stadt interkulturell gesehen offener wäre. Und als Rechtsanwältin war natürlich auch eine Herausforderung, weil die Welt im großen internationalen Kanzlei sehr männlich dominiert. Und ich kam als Frau in das Team und nicht nur als Frau, sondern als internationale Frau, die keine deutschen Titel hatte. Ich war Rechtsanwältin, aber nicht deutsche Rechtsanwältin. So, das war schon eine Herausforderung für mich. Ich hatte zum Teil das große Glück, in meinem Team sehr gut empfangen zu werden. Viele meiner Kollegen waren auch sehr international und auch den Partner, für den ich gearbeitet habe. So, von daher hatte ich auf dieser Seite das Glück, dass irgendwie sehr gut funktioniert haben. Aber klar, in den Jahren habe ich auch mit vielen anderen Kollegen, bei denen ich nicht so gut, sagen wir mal, wahrgenommen wurde und überhaupt nicht wertgeschätzt. Und dann musste ich viel für, sage ich mal, meine Position und für mein Potenzial kämpfen und nicht nur doppelt, sondern manchmal dreifach und vierfach arbeiten, um das Potenzial und was ich konnte zeigen zu können. Aber was immer in meinem Leben prägend gewesen ist, ist die Suche nach meinem Purpose. Und mein Purpose im Sinne, wo wie kann ich mit meinen Stärken der Menschheit Hilfe oder beziehungsweise einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Mhm. Und nach 8 Jahren in großen Kanzlei, das war eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich habe viel gelernt und wie gesagt, ich habe auch tolle Kollegen gehabt. Mit vielen von denen bin ich noch heute in Kontakt. Aber ich hatte das Gefühl, mir fehlt etwas. Ich war nicht ganz tief zufrieden mit meiner Tätigkeit. Und deswegen hatte ich entschieden, mir ein Sabbatical, ein Jahr freizunehmen, wo ich mich intensiver nach der Suche von diesem Purpose machen würde. In diesem Jahr habe ich eine Weiterbildung gemacht und dann plötzlich kam ein Angebot als Partnerin, eine kleinere, viel kleinere Kanzlei, einzusteigen. Es war eine deutsch-spanische Kanzlei, wo das Profil vom Mandanten ganz anderes. Und da hatte ich gedacht, vielleicht ist es schon was anderes und dann vielleicht geht schon oder kann ich schon näher zu meinem Purpose gehen. Und dann habe ich das Angebot wahrgenommen und war ich 5 Jahre als Partnerin dieser Kanzlei tätig. Bis 2013, wo mein Sohn geboren ist. Und dann, da war ein Wendepunkt in meiner Biografie, weil als mein Sohn geboren war, dann war ich schon, glaube ich, so wie lange schon unterwegs in der Welt, so 18 Jahre, glaube ich. Und da zum ersten Mal hatte ich so Schuldgefühle im Sinne von, hatte ich mir immer so die Vorwurf gemacht. Ich hatte für mich als Erwachsenen eine Entscheidung getroffen und irgendwie so, wie gesagt, durch diese Reise durch die Welt zu gehen und dann weit weg von meiner Heimat und weg von meiner Familie zu leben. Aber mein Sohn musste jetzt dafür einen sehr hohen Preis bezahlen. Und zwar ganz weit weg von der Familie aufwachsen und groß werden. Und das hat mich sehr geprägt. So, in dem Moment hatte ich gedacht, meine Prioritäten haben sich geändert. Und da hatte ich gedacht, ich will jetzt irgendwie den, sag ich mal, den Mangel an der Familie meinem Sohn kompensieren, indem ich ihm vor allem sehr Zeit widmen. Und habe ich für mich entschieden, eine berufliche Umorientierung zu machen, weil als Anwältin Teilzeit zu arbeiten geht leider nicht. Und dann habe ich mir auf dem Suchen oder habe ich mir gemacht auf der Suche nach irgendeiner Organisation in Berlin, die mir dabei helfen würde. Und dann habe ich leider keine gefunden, die meine Bedarfe und die irgendwie meine Situation gut abdecken würde.
Darf ich da ganz kurz mal reinfragen? Das heißt, die Situation war Berufserfahrung, internationale Erfahrung, Kompetenz als Anwältin und die Fragestellung, mit der du dann im Grunde die Welt geguckt hast, wie kann ich diese Kompetenz und den Wunsch, so zu arbeiten, dass ich auch Zeit für meinen Sohn habe, tatsächlich zusammenbringen.
Genau. Und dann habe ich verschiedene so Babys- und Kinderkurse besucht und dann kam ich in Kontakt mit vielen auch anderen internationalen Frauen, die aus persönlichen Gründen nach Berlin gekommen sind, vor allem so aufgrund von der Arbeit ihrer Männer und die auf ihre Karriere verzichten mussten. Mhm. Und da habe ich festgestellt, das ist ein Verlust an Potenzial, was weg ist, nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei der deutschen Gesellschaft und Wirtschaft. Mhm. Und dann kam ich auf die Idee, etwas in der Richtung zu machen. Dann habe ich mit Freunden darüber gesprochen und dann irgendwie mein Konzept vorgestellt. Und alle waren begeistert und ich habe sehr ein gutes Feedback bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, so Frauenallianz zu gründen. Mit der Idee, so einen Raum und Plattform zu schaffen, wo genau berufstätige Frauen, die bereits in Deutschland erfolgreich integriert sind, so einen Raum zu schaffen, wo wir alle unsere Know-how und Erfahrung zu anderen Frauen zur Verfügung stellen können.
Und wie macht ihr das?
So, Frau Nalli hat drei große Handlungsfelder. Erstmal die berufliche Orientierung, Gründung, Existenzgründung und das Thema Diversität und Interkulturalität, die eigentlich so transversal über die Gesellschaft geht. Wir sind vor allem so in den Social Media sehr aktiv und dann auch bei vielen Veranstaltungen, jetzt nur online, aber bis zum letzten Jahr haben wir auch viele Veranstaltungen bei Botschaften und Kooperationspartnern hier in Berlin durchgeführt, wo wir auch an die Zielgruppe kamen und wo wir uns auch vorstellen könnten. Mhm. Und wie du sagst, eine Frau, die aus Syrien oder aus Spanien oder aus Australien sich irgendwie in diesem Momentum findet, wo sie sich die Frage stellt, was kann ich in Deutschland mit meiner Erfahrung, mit meinem akademischen Titel machen. Dann meldet sich die Frau bei uns und normalerweise über E-Mail oder über in Social Media Kanäle und dann können wir stellen wir unsere aktuelles Angebote vor und dann machen wir immer so ein Assessment, ob das Profil für jedes Modul und jedes Programm passt und ja, je nachdem, wie gesagt, es gibt Frauen, die sagen, ich will gründen und dann brauche ich Unterstützung für die Gründung meines Unternehmens. Oder ich bin zurzeit in einem Zeitpunkt, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Mhm. Es gibt eine große Herausforderung für viele Migranten, egal ob Frauen oder Männer, und es geht um die Anerkennung von den beruflichen, akademischen Titeln. Mhm. Und vor allem für Frauen, die wiederum Mutter sind, es ist eine Doppelherausforderung, weil zum Beispiel wir haben Anwältinnen aus Kolumbien, Mexiko und Kanada, wo die Titel hier nicht anerkannt werden und eine Frau eventuell mit 38 und zwei Kindern muss von null anfangen. Mhm. Und dieser Prozess ist sehr, sehr schwierig.
Und dann geht ihr so ein bisschen in die Rolle eines Coaches?
Genau, so immer die, so je nachdem, wo wir uns bewegen, bei der beruflichen Orientierung geht es immer, wir arbeiten immer, sag ich mal, die privat und die fachliche Ebene zusammen. So, bei der beruflichen Orientierung geht natürlich viel um Coaching, aber auch um den Migrationsprozess, weil uns ist sehr wichtig, immer in diesem Fall den Frauen, unseren Kundinnen, die Rolle der interkulturellen Kompetenzen zu vermitteln. Bei der beruflichen Orientierung geht es darum, die Frauen bei dieser Reise zu begleiten, wo sie am Ende zum Ziel kommt, was will, was kann und was will ich auf dem Arbeitsmarkt mit meinem Rucksack machen. In den Rucksack kommt dann akademische Titel und deine Erfahrungen und deine beruflichen Kompetenzen. Bei dieser Reise gibt es so 5 Haltestellen und bei der ersten Haltestelle, geht es um den Migrationsprozess, weil es ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Viele Frauen neigen dazu, auf ihre eigene Identität zu verzichten, um in Deutschland anerkannt und wahrgenommen zu werden. Und das Problem dafür ist, dass wenn du auf deine eigene Identität verzichtest, dann kommst du nur bei Verlust und Frustrationsmodus. So, dabei ist es uns wichtig zu analysieren, was ist bei dem Migrationsprozess gewesen und die Bedeutsamkeit von interkulturellen Kompetenzen zu vermitteln. Ne? So, die zweite Haltestelle geht um die mein Profilanalyse und nochmal sich Gedanken zu machen, wo sind heute meine berufliche Kompetenzen. Welche berufliche Kompetenzen bringe ich mit, die sehr gut auf den deutschen Markt übertragbar sind. Ja? Dann bei der dritten Haltestelle geht es um Bewerbungstraining, weil klar, das Bewerbungstraining hier in Deutschland und vielen Ländern ist etwas anderes und sie müssen üben, wie man sich präsentiert, bei einem Anschreiben, wie läuft ein Bewerbungsgespräch und so weiter. Dann kommt zu einem vierten Teil, wo man die verschiedenen Einstiegsoptionen auf dem Arbeitsmarkt vorgestellt werden. Was heißt, Angestellte zu sein in Deutschland? Was ist der Unterschied von Minijob, Midijob, Teilzeit, Vollzeit und so weiter? Und unter anderem auch die Option vom Gründung. Ja? Und dann im fünften Modul geht es um das Thema Kommunikation.
Okay, ah, super. So ist, und dann ist im Grunde danach der Schritt von den Frauen dann genau. Zu tun, entweder in eine Gründung, dann könnten sie bei euch Klientinnen bleiben, oder aber sie versuchen tatsächlich dann so gestärkt in Bewerbungsprozesse zu gehen.
Genau, oder viele von denen entscheiden sich für einen ganz anderen Weg und dann fangen eine neue Ausbildung oder ein neues Studium an. Zum Beispiel jetzt hatten wir in der letzten Gruppe eine Frau aus Mexiko, die ist Grundschullehrerin und das irgendwie hier wird beim Lehramt so zwei Fächer gemacht und in anderen Ländern nur eins. Dann hat sie irgendwie einen Impuls bekommen, wieder in der Uni zu gehen und dann so zwei Jahre weiter zu studieren, damit ihren Titel anerkannt wird und dann kann sie auch als Lehrerin hier bei einer Schule sich bewerben. Ja. Ja, okay. Wir haben auch Frauen, die vielleicht in mehreren Jahren sich die Zeit für die Kinder vorgenommen haben und nachdem die Kinder so Teenager sind, wollen wieder einsteigen, aber eventuell in einen anderen Weg, wissen nicht, wie es überhaupt aussehen wird. Und dann haben wir auch in der letzten zwei Frauen, die über 50 sind und eine neue Ausbildung angefangen haben.
Das ist ein sehr rundes Bild von dem, was ihr tut. Ist das nur für Berlin oder deutschlandweit?
Es ist zurzeit nur für Berlin, weil wir von Europäischen Sozialfonds und Land Berlin, Senatsverwaltung Gleichstellung, finanziert sind. Und Voraussetzung dafür ist Wohnort in Berlin.
Ah, alles klar. Okay.
Und wir planen aber, wir würden uns wünschen, auch das Angebot auch an anderen Frauen in Deutschland anbieten zu können, weil vor allem letztes Jahr durch die Corona haben wir online viele Veranstaltungen durchgeführt und dann werden auch oft von anderen Frauen in anderen Bundesländern so kontaktiert. So, was für eine Frage von der Finanzierung.
Ist ja dann vielleicht nochmal ganz gut, das in diesem Kontext nochmal laut in die Welt zu rufen.
Genau.
Sehr gut. Ich würde gerne nochmal auf zwei einzelne Aspekte gucken, die du im Laufe deiner Vorstellung gerade geschildert hast. Und zwar einerseits hast du relativ am Anfang erzählt, dass als du nach Berlin gekommen bist, du erstaunt warst, wie wenig interkulturell Berlin ist. Ja. Und das ist ein Thema, was uns nochmal interessiert vor dem Hintergrund dessen, dass wir als von hier kommen, das ja gar nicht so wahrnehmen können. Hm. Was ist das, woran du das festgemacht hast, dass Berlin es dir irgendwie schwerer gemacht hat als zum Beispiel Brüssel?
Es ist bei mir war ein Prozess von Learning by Doing. Ich musste, wie gesagt, ich kam irgendwie mit einer Haltung oder mit einer Vorstellung im Kopf, die hier nicht keinen Platz gefunden haben in Berlin. Und dann beim diesem Learning by Doing Prozess habe ich verstanden, wo ich denn diese interkulturellen Unterschiede, ne, zwischen vielleicht der deutschen Kultur und anderen Kulturen der Welt, wo ich vorher gewohnt habe, und meinem eigenen Kultur. Dabei bin ich der Meinung, es ist sehr wichtig, dass uns die interkulturellen Unterschiede und dann die Bedeutsamkeit von interkulturellen Kompetenzen bewusst sind. Ja. Und es geht nicht darum, meine Kultur ist besser als deine, sondern es geht darum, deine neue Identität zu erstellen. Und dann, ich sag immer, und dann versuche ich auch immer bei unseren Frauen zu vermitteln, es geht darum, ein Puzzle zu erstellen, wo du ganz bewusst entscheidet, welches Teil kommt hier. Ja. Und alles, was, weil auch durch den Migrationsprozess ist es auch ein Reflexionsprozess, wo du auch dich selber auch analysierst und dann stellst fest, was von mir, vielleicht eventuell von meiner Kultur, von meinen Gewohnheiten nicht mehr gefallen, nicht mehr bei mir stimmen. Und dann kannst du diese Teile einfach auf der Seite legen und neue Teile, die du durch die neue Kultur erworben hast, in das Puzzle einsetzen. Ja. Und ich glaube, es ist auch eine sehr bereichernde Erfahrung, weil du merkst, ich bin heute die Frau, die ich sein will. Nicht die Frau, die ich eventuell durch, wenn man nur in deiner Kultur, wenn du in deiner Kultur, nur in deiner Heimat so integriert bist, manchmal hast du nicht die Fähigkeit, die Welt mit anderen Augen zu beobachten und zu reflektieren. Und durch diesen Prozess wächst du auch damit heran. Und dann in meinem Fall kann ich sagen, ich bin heute die Frau, die ich sein will.
Und was war dann der Unterschied in Brüssel?
Ich muss sagen, Berlin hat sich so viel geändert in den letzten 21 Jahren, ja. Und der Berlin von 99 ist nicht der Berlin von 21. Ich finde auch toll, wie sich die Stadt, wie sich die Menschen geöffnet haben und auch interkulturell gewachsen sind, ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, und wenn ich mir zum Beispiel meine Eltern, die besuchen uns oft, zurzeit leider nicht, aber und mein Vater kommt immer zu dem Ergebnis, ich bin mir nicht sicher, ob wir zum Beispiel in Städten wie Madrid, Barcelona oder Sevilla in Spanien diese Fähigkeit entwickeln hätten, so viele Menschen aus so vielen Orten der Welt so empfangen zu haben. Ja? Mhm. So, von daher muss ich sagen, Berlin hat sich so gut entwickelt. Und das ist, glaube ich, sehr positiv, nicht nur für die Berliner, sondern auch für die ganze Community, die hier zusammenlebt. So, der Unterschied, Marlen, war in Berlin, in Brüssel, du kommst und du weißt, du triffst Leute aus vielen anderen Kulturen. Also ich glaube, jeder ist interkulturell vorbereitet, mit anderen Kulturen zu agieren und dann zum, ja, aber hier, ich bin diejenige, die nach Berlin kommt. So, ich kann nicht erwarten, dass die Berliner mich verstehen. Viele der Frauen, die wir begleiten, kommen aus Kollektivistenkulturen, wo nicht denn ich, sondern die Community im Vordergrund steht. Ja? Und die deutsche Kultur, zum Beispiel wie in USA, in Nordeuropa, steht mehr denn ich im Vordergrund. Das natürlich ist ein Konflikt. So, denn ich als Hintergrund wird gleich als egozentrik oder egoistisch wahrgenommen. Und das ist nicht der Fall. Das ist zum Beispiel etwas, was ich hier in Deutschland gefunden habe. Meine Familie, meine Community ist ja wichtig, aber meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie meine Unterstützung an meine Nachbarn oder meine Freundin oder meine Familie. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Prozess. Und ich muss dazu sagen, dass ich hatte auch eine, ja, sag ich mal, eine sehr interessante Erfahrung dabei gemacht, weil ich hatte zwei Freundinnen aus Brüssel, die hier in Berlin gewohnt haben. Und dann, als ich natürlich nach Berlin kam, dann haben wir uns getroffen und dann, klar. Aber sie waren nicht die gleichen Menschen, die ich in Brüssel kennengelernt habe und mit denen ich zusammengearbeitet habe.
Sondern
die waren schon ein bisschen zurückgehaltener und nicht so offen Deswegen sage ich dir, ne, so wenn man in Brüssel wohnt, du hast automatisch diese Offenheit zu anderen Kulturen. Und wenn du zu deiner Kultur zurückkehrst, ist vielleicht diese Offenheit vielleicht nie so groß wie in Brüssel oder wo, in einem Raum, wo du nur mit internationalen Menschen zu tun hast. Ja. Es war für mich auch so schockierend am Anfang.
Ja, da ist unsere Identität dann tatsächlich auch biegsam. Ne? Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie sehr wir dann eben doch auch immer geprägt sind von dem Kontext, in dem wir uns gerade bewegen und wie anpassungsfähig wir im Guten und im Schlechten manchmal sind. Ja. Ich habe noch eine andere Frage zu dem, was du über deinen Lebensweg berichtet hast. Du hast erzählt von der Kanzlei und wie schwierig das war, als Frau da mit deinem Abschluss Fuß zu fassen. Und das ist ja ein Schwerpunktthema von uns, nochmal da drauf zu schauen, was denn eigentlich auch frauenspezifische Thematiken in unseren Biografien sind. Mhm. Wenn du an diese Zeit in der Kanzlei, die du geschildert hast, zurückdenkst, du hattest so gesagt, ich musste da halt viel mehr leisten, ich musste viel mehr machen, um anerkannt zu werden. Kannst du uns dazu noch ein Beispiel geben?
Der Partner hier in Berlin, bei dem ich mir vorgestellt habe, der ist ein deutscher Jurist, der auch vorher überall auf der Welt auch gearbeitet hat, in Washington, Büro, in Japan und so weiter. Also von daher, er war auch international gesehen sehr, sehr offen und ein sehr, sage ich mal, interkulturell gesehen ein sehr bereichernder Mensch. Ja. Es ist nur, dass die Kanzlei dann von einem, es kam 2000, diese Fusion-Fieber bei dem Kanzlei in Deutschland. Und die Kanzlei wurde übernommen von einer rein deutschen Kanzlei. Und dann ging es los mit den Fragen, aber was machst du eigentlich hier? Ja? So solche Fragen, wo ich mich rechtfertigen musste und am Anfang natürlich sehr weh getan haben. Bis zu dem Punkt, wo ich klar weiterhin an meine Stärken geglaubt habe. Ich kann mich erinnern, mein Chef hat mir einmal gesagt, dass ich eine sehr gute Juristin war und die Tatsache, dass ich kein deutsches Recht hier oder keinen deutschen Titel hatte, war für ihn nicht wichtig, weil ich andere Kompetenzen als Juristin hatte, die viele deutsche Juristen nicht hatten. So, das war irgendwie ein sehr guter Ausgleich für das Team. Ja. Und natürlich so mein ganzes Europarecht und internationales Recht Background war auch eine Bereicherung für das Team. Aber es war, wie gesagt, viele Fälle, wo man sich rechtfertigen musste. Und meine Frage muss ich sagen, nochmal zu deiner Frage. In meinem Fall war es was Besonderes, weil ich nicht nur Frau war, sondern auch ausländische Rechtsanwältin. Ja? Aber von Kolleginnen, die ich in der Kanzlei hatte und die mit der Zeit Mutter geworden sind, die mussten auf ihre Karriere verzichten. So, du kommst irgendwie auf eine Teilzeitstelle und dann bleibst du immer. Nach 10 Jahren bist du da. Und dann die Partnerin, die dann also Karriere gemacht haben und die weiterhin Partnerin der Kanzlei sind, sind Frauen, die nach der Geburt ihrer Kinder 2 Wochen später wieder im Büro waren.
Okay, dann, und das ist ja genau der Moment, wo du gesagt hast, nee, das will ich nicht, dann mache ich doch lieber Frauen an dir. Wie macht ihr denn das da eigentlich, die Förderung von innerhalb eures Teams, interkultureller Zusammenarbeit und Diversität?
Ja, wir sind ein interkulturelles und interdisziplinäres Team, weil jeder von uns aus einer anderen Branche kommt. Und wie gesagt, als ich Frauen alle gegründet habe, mein Ziel war, so Frauen auf dem Weg zu finden, die auch ihre Erfahrungen und Know-how zur Verfügung stellen möchten und könnten. Und das haben wir geschafft. Ich habe das Glück gehabt, hervorragende Frauen auf dem Weg kennengelernt zu haben, die bei der Gestaltung von Frauen alle mitgewirkt haben. Und der Erfolg von Frauen alle ist dankbar der Unterstützung und dem Engagement von vielen Frauen, die in dem Team oder im Team von Frauen gewesen sind und die noch sind.
Und würdet ihr dann auch, jetzt eine ganz fiese Fangfrage, würdet ihr dann zum Beispiel auch deutsche Kollegen, die kein Spanisch können, einstellen?
Ja, klar. Wir haben auch eine deutsche Kollegin, die zufällig mit einem Mann aus Mexiko verheiratet ist und die perfekt Spanisch kann. Aber na klar, natürlich, klar.
Aber wahrscheinlich ist das schon so, dass ich glaube, das ist ja auch gut, die ganze Wahrheit sich anzugucken, dass es einfacher ist, bei euch tatsächlich irgendwie einen hispanischen Berührungspunkt zu haben, nicht? Ob es nun südamerikanisch oder spanisch tatsächlich ist.
Meinst du für eine Anstellung?
Nein, für ein leichteres in Kontakt treten.
Ja, mag sein, aber ich sage immer so, klar, egal ob du aus Spanien, aus Kolumbien, aus Syrien oder aus Ungarn kommst, wir haben die gleiche Hindernis zu bekämpfen und zu bewältigen.
Hast du
Vorbilder, die dir geholfen haben auf deinem Weg?
Ja, klar, habe ich Vorbilder gehabt. Mein erstes Vorbild war eine meiner Lehrerin in der 8. Klasse, ja, die uns motiviert hat, an Bildung zu investieren, weil sie meinte, das ist das beste Vermögen, das ihr euch anschaffen könnt und niemand von euch wegnehmen kann. Und das ist irgendwie bei mir sehr prägnant gewesen. Und Anna hieß sie und ich glaube, sie war mein erstes Vorbild. Und ich habe mehrere Frauen und Männer in meinem Leben kennengelernt, die Vorbilder für mich gewesen sind. Und für mich sind Vorbilder Menschen, die an ihren Träumen glauben und die dafür kämpfen.
Eine ganz andere Perspektive nochmal auf das, was ihr macht. Wir haben gerade den zweiten Lockdown, die Ankündigung, dass, nachdem wir schon wochenlang auf Kontakte verzichtet haben, das noch weitergehen soll. Wir können alle nach wie vor überhaupt nicht absehen, was das für uns alle auch wirtschaftlich bedeuten wird. Wie geht ihr als Frauen agiert damit um? Was bedeutet das für euch?
Viel Arbeit, weil wir viel zu umplanen haben, ne? Aber vor allem geht es um die Frage, wie motivieren wir die Frauen in der jetzigen unsicheren Situation zu motivieren, sich Gedanken zu machen, was kann ich irgendwie mit meinem Beruf hier machen, wie kann ich mich irgendwie beruflich in Deutschland integrieren, wenn man nicht weiß, kriege ich danach überhaupt Angebote oder nicht. Wie viele Firmen danach pleite gehen werden. Und bei der Gründung ist genau das Gleiche. Was wir am Anfang gesprochen haben, ist eine große Herausforderung, dass die Kinder zu Hause sind. Und wie wir schon seit März festgestellt haben, dann leider bleibt, sag ich mal, die Verantwortung oder der Last von Homeschooling überwiegend bei den Frauen, weil die Männer eventuell zu Hause sind und dann machen im Homeoffice, aber sind bei der Arbeit. Und die 90% der Verantwortung bei den Frauen hängen bleibt. Und klar, eine Frau mit Kindern zu Hause und keine weitere Unterstützung von dem zu verlangen, sich irgendwie jetzt beruflich um Orientierung oder sich in eine Gründung einzusteigen, es ist eine Herausforderung.
Ihr spezialisiert euch ja, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, auf Frauen aus dem akademischen Bereich. Gibt es einen Pendant zu euch auch für Frauen, die nicht akademisch sind?
Ja, die sind nicht ausgeschlossen, aber sagen wir mal so, im Hauptteil unserer Zielgruppe sind akademische Frauen. Und es war aus dem folgenden Grund. Viele von den Frauen kriegen keine Unterstützung von der Agentur oder vom Jobcenter, weil finanziell benötigen sie das nicht. So sind keine Kunden im Sinne von der Agentur. Und die Stelle, die diese Frauen machen könnten, möchten, sind meistens nicht bei der Agentur zu vermitteln. So, diese Frauen, wir haben zahlreiche Erfahrungen, wo Ärzte und Leute mit BWL-Abschluss einfach Angebote im Pflegebereich oder im Erziehungsbereich erhalten haben. So, es ist niemandens Schuld. Es ist, glaube ich, es ist eine Lücke, die bei dem System gibt. Und deswegen ist, glaube ich, auch gewünscht und gedacht, dass wir die so Non-Profit-Bereich diese Unterstützung anbieten.
Was ist dein Abschlussappell an uns, an unsere Hörerinnen?
So, mein Appell wäre, die Hörer nie aufhören, an sich selbst und an ihre Stärken zu glauben und dass sie immer offen für neue Wege und Chancen sind.
Darf ich da noch einmal nachfragen, obwohl es eigentlich schon der Abschlussappell war? Wo hast du das her? Da an die Stärken zu glauben, an den Sinn zu suchen. Das hast du ja auch mehrfach thematisiert. Purpose ist wichtig für dich.
Das ist immer in mir gewesen. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich glaube natürlich auch, wie gesagt, durch die Welten und dann durch das Vorbild von meinem Vater auf alle Fälle. Das spielt auf alle Fälle eine riesige Rolle dabei. Ja, das hat mich immer begleitet. Und ich muss sagen, zu Frau Enalia, das erste Mal, dass ich mich an einen Fördergeber hier in Berlin gewendet habe, der ähnliche Projekte finanziert, das war eine Dame, die mir gesagt hat, für diese Zielgruppe gibt es keine Finanzierung in Berlin. Ich habe danach 15 Minuten geheult, als ich das Telefon abgelegt habe. Und ich habe gedacht, es muss einen Weg geben. Und dann deswegen mein Appell, es gibt immer Wege und Chancen. Man muss nur an sich glauben. Und es ist witzig, wie gesagt, wenn man von deinen Träumen überzeugt bist, es gibt immer einen Weg, dieses Ziel zu erreichen. Es ist bestimmt mehrmals im Leben nicht der Weg, den du vorstellst. Deswegen, nach meiner Erfahrung, ist es wichtig, offen zu bleiben und auch kreativ, um Lösungen zu finden.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.